Herzlich willkommen beim BeziehungsinvestorInnen-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Und wir sprechen hier über Finanzen, Familie und Liebe.
Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen zum BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Heute haben wir eine Gästin mit dabei. Wir freuen uns sehr, dass Indra hier ist und heute mit uns über Immobilien sprechen wird und vor allem all ihre Immobilien und ihre Geschichte dazu. Herzlich willkommen, Indra, im BeziehungsinvestorInnen-Podcast. Toll, dass du hier bist.
Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, magst du dich vielleicht zuallererst mal vorstellen, damit unsere Hörerinnen wissen, wer du bist, was du so machst und ja, vielleicht auch schon einen Eindruck davon bekommen, warum wir dich heute eingeladen haben.
Ja, sehr gerne. Also, ich bin Indra, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe zwei kleine Jungs, mit denen lebe ich und meinem Mann mittlerweile in Berlin. Ewig in Hamburg gewohnt, komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet und bin von Hause aus Juristin, habe mal in einer Kanzlei gearbeitet, danach in der Bank. Und mittlerweile bin ich, es klingt ein wenig, als ob es nicht so richtig zusammengehört, aber tatsächlich Vollzeit und leidenschaftlich Immobilieninvestorin. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich Angst vorm Älterwerden hatte, beziehungsweise nicht mal vor dem Weg dahin, sondern vor dem dann alt zu sein und nicht genug Geld zur Verfügung zu haben, um damit leben zu können. Und tatsächlich investiere ich selber sehr viel Immobilien. Ich habe mittlerweile knapp über 70 eigene Wohnungen und berate aber auch vor allen Frauen, ich habe aber auch ein paar männliche Kundinnen dabei, wie sie selber in Kapitalanlagen loslegen können und investieren können. Das mache ich total kostenlos auf Instagram und wer mehr möchte, auch in 1-zu-1-Beratungen und Workshops. Und ja, teile meine Leidenschaft fürs Vermieterinsein und fürs in Immobilien investieren da mittlerweile sehr öffentlich im Internet.
Das ist total spannend, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn man jetzt Angst davor hat, irgendwie im Alter finanziell nicht gut dazustehen, dann gehen die meisten Menschen ja eher her und schließen eine Lebensversicherung ab oder eine Zusatzrente oder vielleicht mal einen ETF-Sparplan. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du gesagt hast, mein Weg, um mich da sicherer zu fühlen, ist das Investieren in Immobilien?
Also tatsächlich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe keinerlei Immobilienvorerfahrung. Ich habe jetzt auch keine Familie, die irgendwie groß in Immobilien investiert oder unternehmerisch gedacht hat. Komme aus einem sehr klassischen Einparteien-Ernährer-Ehe.
Ernährer-Hausfrauenmodell.
Genau, in Ernährer-Hausfrauenmodell, obwohl meine Mama mega ausgebildet ist und trotzdem hat sie das nicht, in Anführungsstrichen genutzt, zum wie auch immer man das nennen will. Einem Angestelltenhaushalt. Das heißt, ich hatte wenig Hintergrund da und investiert wurde bei uns tatsächlich auch nicht viel. Aktien, da könnte man alles verlieren. Man hatte so ein paar Lebensversicherungen, aber so richtig, habe ich das auch nie verstanden. Und dann kam mein erster Job und dort kam der erste, das nennt sich Renteninformation. Bei mir kam das, weil ich Anwältin war vom Anwaltsversorgungswerk, was tatsächlich eh schon eine sehr viel bessere Ausgangssituation ist als von der staatlichen Rentenversicherung. Das muss man sich, kann man sich, glaube ich, gegenhalten. Bei dem einen steht 1.000 Euro, bei dem anderen würde dann irgendwie 3.500 Euro stehen. Das ist schon deutlich besser als normal. Aber da kam dieser Bescheid mit den 3.500 Euro. Und ich dachte, okay, das ist dann das, wovon ich lebe, wenn ich nicht mehr arbeite. Fand ich erstmal jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber jetzt auch nicht mega wenig. Aber vor allen Dingen stand in diesem Bescheid drin, und das war, glaube ich, für mich der wichtigste Aspekt, dieses Geld bekommen Sie, wenn Sie ab jetzt jeden Monat das einzahlen, was Sie jetzt einzahlen. Und dachte ich so, oh, okay, ich habe vor, Kinder zu kriegen. Ich habe vielleicht Eltern, um die ich mich mal kümmern muss. Vielleicht plane ich mit meinem Mann irgendwann mal, damals noch nicht Ehemann, aber Freund, mal ein Jahr irgendwie in Südamerika zu leben. Oder also ich möchte eigentlich diese Abhängigkeit zu wissen, diesen Job muss ich jetzt für immer in diesem Ausmaß tun, fand ich fürchterlich. Und da habe ich das erste Mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. ETFs waren damals irgendwie noch nicht so bekannt, würde ich jetzt sagen. Es gab es sicherlich schon, aber das war jetzt so vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und um mich rum sprachen alle über Immobilien. Und zwar entweder wie unfassbar toll das ist, in Immobilien zu investieren. Meistens Leute mit familiärem Immobilienhintergrund und auch schon mehr finanziellem Polster. Und auf der anderen Seite, nee, also Immobilien, die Blase platzt, Vermieterin sein ist fürchterlich, das sind alles Schweine, das kann man nicht machen, viel zu hohe Schulden. Und dieses Extrem hat tatsächlich dazu geführt, dass ich dachte, okay, halt mal, das muss ich jetzt verstehen. Wie kann es sein, dass ein Thema so polarisiert, und habe angefangen, irgendwie mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann hat mich irgendwie Feuer gefangen. Dann hatte ich noch das Problem, dass ich kein Eigenkapital hatte. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu, dass ich da noch einen anderen Weg finden musste. Aber, und das kommt auch noch dazu, dadurch, dass ich kein Eigenkapital hatte, alles am Aktienmarkt erfordert erstmal Kapital. Das heißt, klar, ich hätte anfangen können mit Sparplänen, aber richtig große Sprünge hätte ich damit nicht machen können, weil ich tatsächlich nichts hatte zu dem Zeitpunkt. Studienkredit musste abbezahlt werden. Ich hatte nichts gespart. Meine ersten Gehälter gab ich so mit beiden Händen aus, weil endlich hatte man mal Geld. Ja, und da kamen Immobilien mit dem großen Hebel der Bank mir tatsächlich sehr zur richtigen Zeit. Und ich fand sie einfach unfassbar spannend.
Jetzt hast du ja gesagt, du hattest kein Eigenkapital. Wie hast du es denn dann gemacht? Ich habe gelesen, das war dann ein innerfamiliärer Deal.
Total. Und da kann ich auch wirklich nur zu aufmuntern. Und zwar nicht nur der Bruder. Das kann auch die beste Freundin sein. Warum sollte man nur mit Menschen, mit denen man verwandt oder verheiratet ist, gemeinsam Immobilien kaufen? Manchmal bleiben die besten Freundinnen tatsächlich deutlich länger im Leben als der Partner oder die Partnerin. Ich habe meinen Bruder, der hatte 15.000 Euro gespart. Der war immer schon ein bisschen sparsamer als ich und hat früher angefangen zu arbeiten, obwohl er jünger ist. Und dem habe ich meine Idee gebracht, ich kümmere mich um alles, ich suche die Immobilien aus, alles, was monatlich dazu gezahlt werden muss, kommt von mir, weil das konnte ich aus meinem Gehalt zahlen und er schmeißt für die erste Wohnung, waren es glaube ich 9.600 Euro und den Rest dann für die zweite Wohnung Nebenkosten in den Topf. Deshalb sind wir beide 50-50 Eigentümerinnen der jeweiligen Wohnung und so haben wir gestartet, ja.
Ja, krass, und ist es bei den zwei Wohnungen zusammengeblieben oder habt ihr dann seid ihr ein Investment-Duo geblieben?
Nee, tatsächlich hat er danach erstmal aufgehört. Ich habe dann die Chance ergriffen, ohne Eigenkapital noch eine Zeit lang weiter zu investieren. Das ist jetzt kein Investment-Advice. Das ist tatsächlich deutlich risikoreicher, als zumindest die Nebenkosten selber zu bezahlen. Ging damals aber nicht anders für mich, deshalb habe ich das gemacht. Er hat dann eine Zeit lang aufgehört und hat dann aber vor, ich würde sagen, 3 Jahren selber und mit seiner damaligen Partnerin, jetzt auch Frau, wieder losgelegt. Und also der hat nicht so ein großes Portfolio wie ich, aber ist tatsächlich auch, glaube ich, noch nicht am Ende, was die Immobilieninvestments betrifft.
Und an welchem Punkt hast du gesehen, dass es nicht nur bei irgendwie 1, 2 oder 5 Immobilien bleibt, sondern dass es tatsächlich ein doch sehr großes Portfolio wird?
Du, das hat tatsächlich, da gab es nie so einen richtigen Punkt. Ich habe irgendwann mich erschrocken, als ich die Zahl gesehen habe. Also ich habe nach den 2 gemerkt, eigentlich wollte ich ja nur 2. Ich höre jetzt nicht auf. Erstens stellte ich fest, jetzt verstehe ich das so langsam erst. Ich kriege auch wirklich, die Makler rufen mich an, ich trete ganz anders auf. Ich hatte richtig Bock da drauf. Mir hat das Spaß gemacht, mit meinen Mietern zu kommunizieren. Also ich merkte, das ist so, ja, andere haben abends Netflix geguckt und mein Hobby war es, Immobilien zu kaufen. Das klingt echt blöd, aber so war es im Endeffekt. Ist natürlich auch unfassbar viel Arbeit gewesen. Und dann merkte ich, okay, der Markt entwickelt sich, ich kriege wirklich gute Deals. Und dann habe ich mir irgendwann mit meinem Mann zusammen nochmal einen Co-Investor reingeholt. Und wir haben halt einfach eher auch privat alleine. Das war halt auch so eine gemeinsame Leidenschaft irgendwann. Und nee, tatsächlich kam dieser Punkt nie, das muss jetzt groß werden. Es ist jetzt so der Punkt, dass ich denke, jetzt machen wir ein bisschen langsam. Jetzt merke ich auch, die Banken finden mich gerade nicht mehr so gut, weil ich so viele Einzelobjekte habe, dass ich tatsächlich jetzt gerade sondiere, ein bisschen umstrukturiere und mal so ein bisschen Hausputz zu Hause mache. Aber ich mache es einfach zu gerne. Ich glaube, das geht dann auch irgendwann wieder los.
Und machst du auch die ganzen Verwaltungstätigkeiten selbst? Das war auch eine Frage, die wir hier über Instagram bekommen haben. Also Nebenkostenabrechnung und Co. Kümmerst du dich da selbst drum bei 70 Wohnungen oder hast du da inzwischen Unterstützung?
Also ja, ich habe das sehr, sehr lange selber gemacht und tatsächlich auch eher so in der 70-30 Variante. Also viele meiner Mieter haben teilweise keine Nebenkostenabrechnung gekriegt. Die haben die auch nicht eingefordert, weil sie wussten, sie hätten mir was zurückzahlen müssen. Also es sind so ein paar Sachen dann auch einfach liegen geblieben. Was nicht schlimm war und auch jetzt, natürlich wäre es finanziell besser gewesen, wenn ich die 300 Euro noch bekommen hätte, aber es hat jetzt dadurch, dass die Wohnung sich anders schon rechneten, kein Riesenloch in irgendwas gerissen. Mittlerweile habe ich eine ganz tolle virtuelle Assistentin, die aus dem Immobereich kommt und tatsächlich diese ganzen Sachen für mich übernimmt, viel Korrespondenz für mich übernimmt, es kommt unfassbar viel Papierkram zu Hause an, weil jede Hausverwaltung schickt immer alles per Post. Das muss alles digitalisiert werden. Das macht jemand für mich, der auch nicht bei uns hier in Berlin lebt, sondern irgendwo anders in Deutschland. Und das ist extrem hilfreich, sonst würde ich es nicht mehr schaffen, ja. Aber tatsächlich, mir ist es wichtig, ich spreche mit meinen Mietern und Mieterinnen. Das macht niemand anders.
Ja, aber das kann ich mir vorstellen, wir haben ja nur 3 Wohnungen. Ja. Und allein, was da an Post immer kommt, gell? Diese ganzen Sachen, Einladungen und Abrechnungen und Infoschreiben, das ist Wahnsinn.
Ja, einfach per E-Mail, es wäre so schön, aber sie machen es einfach nicht.
Ja, und vor allem, sie haben ja die Mailadressen, gell? Aber irgendwie kommt dann nur 20% der Sachen kommen per Mail, 80% kommt weiterhin per Post.
Total, sehe ich genauso. Aber auch das wird irgendwann passieren, bis dahin muss noch jemand scannen und schreddern.
Das ist wohl wahr. Wenn du jetzt ein Objekt dir anguckst, was sind so die ersten 3 Kriterien, auf die du achtest? Und wo du vielleicht auch schon sagst, wenn 1 der 3 nicht erfüllt ist, dann fliegt das Objekt für mich auch schon direkt raus, weil es dann nicht lohnenswert ist, weiterzugucken.
Also ich gucke als erstes, ob der Kaufpreis irgendwo in der Nähe von dem ist, was ich als wert sehe. Ist er deutlich darüber, weiß ich, brauche ich gar nicht anfangen, groß zu verhandeln. Ist er so in der Nähe, denke ich, okay, das ist gut. Also ich gucke ganz stark danach, weil ich ja fast ausschließlich unterbewertete Objekte kaufe. Was ist der Verkehrswert und was ist der Kaufpreis? Kriege ich beim, also man sagt immer, den Gewinn macht man im Ankauf. Wenn ich das Ding jetzt kaufe und sofort wieder verkaufen würde, Nebenkosten nicht mit eingerechnet, würde ich es für mehr verkaufen können, wenn ich besser verkaufe. Und das ist das allererste. Dann gucke ich mir immer an, wie sind die Mieteinnahmen und wie alt ist der Mietvertrag. In meiner Strategie, das ist bitte, also jeder muss da seine eigene finden, aber meine Strategie ist tatsächlich, alte Mietverträge mitzukaufen, einfach weil die Objekte dann günstiger sind. Aber ich gucke trotzdem, wie schlecht ist die Miete und wann wurde das letzte Mal die Miete erhöht. Also es muss sich mit der von mir aufzubringenden Darlehensrate, die ich dann der Bank zahlen muss, nicht 0-0 rechnen. Das funktioniert bei den jetzigen Zinsen fast gar nicht mehr. Aber ich möchte auch nicht jeden Monat 150 bis 200 Euro draufzahlen. So ein kleiner Betrag draufzuzahlen ist für mich immer in Ordnung, weil ich die steuerlichen Abschreibungsaspekte nicht mit einrechne. Man kann bei Immobilien ja Werbungskosten für Zinsen und das Haus, das Objekt mit abschreiben, das rechne ich immer nicht mit ein. Das heißt, selbst wenn ich was draufzahle, durch diese steuerlichen Aspekte wird es dann wieder weniger. Aber viel mehr darf es nicht sein, weil Banken einen dann auch irgendwann nicht mehr gut finden, weil man einfach zu viel ausgibt und zu wenig reinkommt. Wenn ich das aber mit der nächsten Mieterhöhung quasi wieder drin hätte, ist das für mich okay. Also so ein Zeitraum von 3 Jahren. Und wenn ich weiß, okay, da wohnt jetzt jemand drin, das rechnet sich auch, wenn er da noch 6, 7, 8 Jahre drin bleibt. Wenn die Person aber auszieht, dann sind wir plötzlich auf dem marktüblichen Preis und dann habe ich einfach eine wahnsinnig viel höhere Rendite, dann sitze ich das gerne aus und warte drauf, bis der erste Mieterwechsel kommt. Das heißt, dann gucke ich auf die Rendite. Ich gucke immer auf die Nettorendite. Ich gucke nie auf die Bruttorendite, weil die ist einfach für mich nicht vergleichbar. Ich kann Bundesländer übergreifend nicht vergleichen. Ich kann Objekte nicht vergleichen, die Makler oder Nicht-Makler haben. Also immer netto all in. Und dann ist für mich die Anfangsnettorendite tatsächlich auch nicht das super Entscheidende, sondern was passiert über die Zeit? Was passiert mit Mieterhöhung? Was passiert mit Mieterwechsel? In welche Renditen komme ich da? Klar, ich kaufe jetzt nichts mit total unterirdischen Anfangsnettorenditen, aber es ist jetzt nicht so, es gibt ja viele, die sagen, unter 6% kannst du nichts kaufen. Nee, habe ich nie gefahren, den Ansatz. Ich habe deutlich darunter gekauft und die Objekte sind jetzt dann alle bei 7, 8, teilweise 9%, einfach weil ich sie über die Zeit entwickelt habe.
Ich glaube, bei uns sind noch nicht alle damit bekannt, was der Unterschied zwischen einer Bruttorendite und einer Nettorendite ist. Könntest du das ganz kurz auflösen?
Total gerne, weil das super wichtig ist. Also bei der Bruttorendite rechnet man, nimmt man nur den Kaufpreis und guckt sich nur die Netto-Kaltmiete an. Also das, was habe ich dafür an Preis bezahlt und was bekomme ich an Netto-Kaltmiete, ist das ohne die Nebenkosten. Was bekomme ich rein an Miete? Und bei der Netto-Mietrendite rechne ich auch die Kaufnebenkosten noch mit ein. Also das, was habe ich wirklich bezahlt? Nicht nur den Kaufpreis, sondern die Grunderwerbsteuer und den Makler und die Kosten für den Notar und das Grundbuchamt. Und auf der Mietenseite gucke ich mir nicht nur an, was kriege ich als Netto-Kaltmiete, sondern welchen Betrag muss ich als Eigentümerin jeden Monat davon auch noch wieder abgeben an Versicherung, an Hausverwaltung, an Instandhaltungsrücklage. Also es nennt sich dann die nicht auf den Mieter umlegbaren Kosten. Und die ziehe ich von der Netto-Kaltmiete auch nochmal wieder ab. Das heißt, die Netto-Mietrendite ist immer geringer als die Brutto-Mietrendite. Aber dadurch, dass sie Makler- und Grunderwerbsteuer und Nebenkosten in der Miete mitberechnet, kann man besser vergleichen.
Und würdest du da auch noch Sanierungskosten mit draufpacken auf die Kostenseite, wenn du das ausrechnest? Oder ist das nochmal ein Spezialfall?
Das hängt davon ab. Wenn ich die Wohnung kaufe und weiß, ich muss die sofort sanieren, dann rechne ich das auf jeden Fall damit rein. Weil diese Sanierungskosten sind ja irgendwie wie Anschaffungskosten. Das habe ich ja steuerlich nicht immer, aber tatsächlich ja im Kopf schon, das weiß ich, dass ich das mit ausgebe. Wenn das jetzt irgendwie in 5 Jahren passiert, dann rechne ich tatsächlich es nicht mit rein. Dann gucke ich, wann sich meine Investition über die dadurch höher erzielte Miete wieder amortisiert hat. Beispiel, eine Wohnung, das ist gerade der Mieter ausgezogen, das ist jetzt irgendwie 8 Jahre nach Kauf. Die Wohnung habe ich jetzt saniert. Die Sanierung hat 9.000 Euro gekostet. Die Miete ist jetzt aber um, ich glaube, 4,50 Euro höher auf dem Quadratmeter als vorher. Und jetzt gucke ich, wie viele Jahre brauche ich, dass diese 4,50 Euro mehr auf dem Quadratmeter mir meine 9.000 Euro, sind ja auch nicht ganz 9.000, die kann man ja auch wieder von der Steuer absetzen, aber die wieder einspielen. So rechne ich dann. Das ist dann tatsächlich sehr sanierungsbezogen, wenn das später passiert.
Ja, vielen Dank für die Erklärung, ist total spannend. Und ich habe noch eine andere Frage, weil also mit so vielen Immobilien zu haben, hat ja auch sehr viel jetzt mit Finanzmanagement zu tun. Das ist ja nicht nur quasi die richtige Immobilie raussuchen, diese dann kaufen und vermieten, sondern dadurch, dass es ja Fremdkapital finanziert ist, also das heißt, Banken geben ein Darlehen, ist ja auch eine Schuldenseite da und es ist eine Vermögenswertseite da. Also die Immobilie an sich hat ja auch ein Vermögen. Wie gehst du denn damit um und wie managst du, dass das in einem für dich guten Verhältnis steht?
Also ich komme aus einer Familie, bei der Schulden, und zwar egal welche Art von Schulden, immer schlecht waren. Das heißt, ich musste tatsächlich sehr mental daran arbeiten, was das bedeutet, jetzt so hohe Schulden zu haben. Das war ein ziemlicher Prozess. Ich bin so ein Typ, wenn ich vor was Angst habe, dann mache ich das gerne, indem ich vorher die Risiken für mich abwäge und mich gut informiere, dass ich weiß, dass diese Angst tatsächlich nicht so richtig begründet ist. Aber die Angst war immer da und die ist tatsächlich auch nicht ganz weggegangen. Ich habe aber irgendwann für mich festgestellt und auch in vielen Gesprächen, zum Beispiel in dem Fall mit meinem Mann, der da ganz anders sozialisiert ist, dass es gute und schlechte Schulden gibt. Und dieses, das gab es bei uns zu Hause auch nicht, aber das Auto mal schnell irgendwie über einen Darlehensvertrag finanzieren, ist irgendwie in Deutschland ja total überhaupt gar kein Problem. Mhm. Aber wenn ich sage, ich habe irgendwie 120.000 Euro für eine Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg von der Bank bekommen und die Bank hat mir sogar gesagt, als ich die Wohnung gekauft habe, die ist schon 150.000 Euro wert, diese Schulden sind dann so, wie, um Gottes Willen, wie kannst du noch schlafen? Und tatsächlich kann ich so lange gut damit schlafen, solange ich weiß, dass diese Schuldenseite mit einem reellen Wert auf der anderen Seite gedeckt ist. Wenn wir jetzt also einen kompletten Einbruch des Immobilienmarktes hätten, würde ich sicherlich immer noch schlafen, aber nicht mehr ganz so gut schlafen. Allerdings, ich muss es ja auch nicht alles verkaufen jetzt. Ich würde halt dann wissen, okay, jetzt muss ich 5 Jahre warten und dann verkaufe ich es irgendwann und bis dahin wird der Markt sich wieder erholt haben. Ich glaube halt auch sehr stark daran, dass wenn man vernünftige Lagen kauft, dass dort in Deutschland immer Leute wohnen wollen. Das ist natürlich meine Annahme. Wenn irgendwann in Deutschland keine Menschen mehr leben, dann sind auch meine Immobilien nichts mehr wert. Aber solange ich in Gegenden kaufe, in denen ich persönlich glaube, in 10, 20, 30 Jahren wollen dort Menschen wohnen und auch viele Menschen noch wohnen, wird diese Immobilie auch einen Wert behalten.
Ja, total spannend. Wie war das denn, als du angefangen hast mit all dem, mit deinem Mann? Damals hast du gesagt, war es noch dein Freund? Wann hast du ihn damit ins Boot geholt? Und war er von Anfang an mit on fire oder hat er erstmal gesagt, was machst du da eigentlich?
Nee, der war tatsächlich ziemlich schnell so. Ich würde fast sagen, einen Tacken vor mir on fire. Wir haben das am Anfang relativ getrennt gemacht und irgendwann gemerkt, dass es ja schon auch Spaß macht, darüber zu reden. Das ist tatsächlich eines der bis heute meist besprochensten Themen bei uns zu Hause. Selbst unsere Jungs können den ein oder anderen Fachbegriff, weil sie den einfach andauernd hören und auch mitgeschleppt werden von uns. Und das ist ganz witzig. Das ist für sie das verstehen die schon. Also sie verstehen jetzt noch nicht, was es bedeutet, eine Wohnung zu besitzen, aber sie verstehen, dass ich mir etwas angucke, um etwas zu investieren und dass ich dann für den Mieter auch verantwortlich bin und für die Wohnung und dass ich mir das vorher genau angucken muss, damit ich weiß, was ich tue. Und der Älteste wird jetzt im Sommer 6 und das ist ganz erstaunlich, wie viel Parallelen der an vielen Stellen dann zu meinem, es ist ja sehr schwer, meinen Kindern zu erklären, was mein Job ist. Also ich bin nicht Lehrerin, ich bin irgendwie nicht, also es ist ja kein klassisches Berufsbild. Und das bringt es ihnen so ein bisschen näher zu verstehen, was wir eigentlich machen.
Wart ihr dann immer einer Meinung zu Hause oder gibt es da auch mal Streit und Meinungsverschiedenheiten rund um die Immobilien oder generell die Geldangelegenheiten?
Also tatsächlich, bei uns gibt es wie in wahrscheinlich jeder normalen Beziehung Streit und ich bin tatsächlich auch gerne mal so ein bisschen impulsiver, das ist dann auch mal ein bisschen lauterer Streit. Bei Immobilien haben wir tatsächlich ein Thema gehabt, das ich immer ein bisschen besonderer gekauft habe als mein Mann, was, sagen wir mal so, jetzt bei der einen oder anderen Immobilie sicherlich mir zugutekommt. Andererseits dieses manchmal auch ein bisschen unbesonnen schneller zugreifen. Davon habe ich mir tatsächlich auch ein bisschen was abgeguckt, weil das hat natürlich auch extreme Vorteile. Und dadurch, dass wir das gemeinsam gemacht haben und uns gemeinsam dafür irgendwie begeistert haben, haben wir auch über, wenn ich eine neue Immobilie hatte, habe ich das mit ihm besprochen. Wenn er was hatte, Inra, wie siehst du das? Findest du das mit dem Mieter gut? Hast du dir die Protokolle angeguckt? Wie ist so dein Gefühl? Wir gehen da halt tatsächlich, auch wenn man das Geschlechter unterschiedlich ran. Ich weiß nicht, ob das, also wahrscheinlich ist es einfach unsere Sozialisierung, dass wir da unterschiedlich rangehen, aber wir haben fast immer zwei Meinungen und streiten tun wir uns, wenn er was zu schnell macht. Und ich denke, wir müssen da noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Und dann manchmal sage ich, ja, ist ja deins. Und dann denke ich aber im Nachhinein so, ja, auch wenn er das jetzt alleine kauft, so richtig, irgendwie hänge ich ja schon mit drin, wir sind ja verheiratet. Aber genau, da reiben wir uns, wenn, am allermeisten, dass wir unterschiedliche Tempi haben, wie wir da rangehen.
Du hast gerade gesagt, wir sind ja verheiratet und irgendwie hänge ich dann doch mit drin. Habt ihr das in einem Ehevertrag geregelt, wie ihr mit euren Immobilien umgeht? Wie ist da so eure Herangehensweise?
Wir sind ein ganz schlechtes Beispiel, was das betrifft. Wir haben einen Ehevertrag, den haben wir tatsächlich auch gerade erst wieder neu verhandelt und aktualisiert und dann auf unsere aktuelle, wer kümmert sich mehr um die Kinder und macht mehr Care-Arbeit-Situation angepasst. Unsere Immobilien sind da nicht drin. Und zwar ist das, glaube ich, so, als wir den Ehevertrag gemacht haben, vor der Ehe hatten wir noch nicht viele. Und als wir ihn jetzt angepasst hatten, hatten wir so viele, dass wir irgendwie glauben, die teilen wir halt einfach auf und dann ist das Thema erledigt. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn wir jede einzelne Immobilie genau besprechen, was damit passiert. Wir hängen, insbesondere mein Mann, bei meinen Finanzierungen auch viel mit drin. Nicht bei meinen Immobilien, aber bei den Finanzierungen. Es war so ein bisschen der Deal in der Elternzeit, weil ich da natürlich nicht investieren konnte, weil ich, also Elterngeld ist ja schlimmer als Arbeitslosengeld für Banken. Sodass ich tatsächlich ihn dort immer mit reingeholt habe. Das war so ein bisschen unser Deal in der Zeit. Ja, also schlechtes Beispiel. Wer Immobilien hat, muss Eheverträge haben und vor allen Dingen darin klären, dass diese Immobilien nicht verkauft werden, weil, stellt euch vor, ihr trennt euch jetzt in der jetzigen Situation und müsstet eine Immobilie verkaufen, ist vielleicht nicht der Zeitpunkt, zu dem man das will. Also sowas muss immer geregelt werden. Bei uns ist das nicht, aber ich glaube, wir haben mit der Masse auch einfach eine besondere Situation.
Auf jeden Fall. Wenn man weniger Immobilien hat, wie es ja auch bei uns zum Beispiel der Fall ist, dann kann es ja auch sein, dass eine Emotion an einer Immobilie dranhängt. Und auch dann sollte es ganz klar geregelt sein, was denn damit passiert. Also zum Beispiel die allererste Immobilie ist so, dass sie auch nicht verkauft werden darf.
Bei uns jetzt.
Bei uns, ja. Genau. Also die darf nicht verkauft werden, sondern da kann Marielle entweder drin wohnen, bis sie umfällt, oder es wird halt an unsere Kinder vererbt. Ja. Aber es so, ne, es geht nicht in meinen Besitz über, ich habe davon nichts, aber es muss ganz klar sein, dadurch, dass ich da auch meinen Anteil dran habe, dass es in der dann ehemaligen Familie oder mit einigen Kindern bleibt. So, und das ist bei uns zum Beispiel ganz klar geregelt.
Genau, also Mike möchte nicht, dass mein nächster Mann was davon hat, von der Wohnung, in der wir zusammen so lange gewohnt haben. Und sowas haben wir eben im Ehevertrag geregelt. Aber ja, ich glaube auch bei 70 Wohnungen plus, und da verändert sich ja auch oft was in eurem Portfolio, da bist du ja nur am Ehevertrag abändern.
Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache und das vergessen total viele. Das ist unabhängig davon, ob man das Ding nach der Ehe kauft oder davor. Wenn man davor eine mit einbringt, einbringt, ist es wirklich also absolut super wichtig, denn diese Immobilie ist an sich nicht mit drin. Die gehört ins Anfangsvermögen des Zugewinnausgleichs. Aber alles, was ab dem Moment, wenn man verheiratet ist, an Wert dazukommt, also stellen wir uns vor, meine erste Immobilie habe ich mit in die Ehe eingebracht, gehörte mir vorher, hat damals 100.000 Euro Wert gehabt, die liegt in Berlin-Prenzlauer Berg, die ist wahrscheinlich jetzt 180.000 Euro wert. Und dann müsste ich aber meinem Mann von diesen 80.000 Euro, jetzt total einfach gesagt, 40.000 Euro zurückgeben. Die habe ich aber nicht Cash auf dem Konto. Genau, also bei dem Zugewinnausgleich ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass wenn Immobilien nach der Ehe im Wert nach oben gehen, dass man dann die Hälfte davon ausbezahlen muss. Wenn man das Geld nicht hat, dann muss man die Immobilie verkaufen. Und das ist tatsächlich, dafür ist es wichtig zu klären, dass Immobilien nicht im Zugewinnausgleich sind, dann.
Mhm. Was rätst du denn Frauen, wenn sie bei dir in die Beratung, ins Coaching kommen? Sagst du, kauf lieber alleine oder kauf mit deinem Partner zusammen?
Du, das hängt tatsächlich stark davon ab, wie die Ausgangssituation ist. Wenn so oder so irgendwie gemeinsam Vermögen aufgebaut wird, dann kann natürlich zusammen gekauft werden. Wenn es aber darum geht, ihre Altersvorsorge abzusichern, dann bin ich stark dafür, kauf alleine. Dann hast du nämlich dieses Thema in der Trennung nicht. Dann sagst du, die kaufst du alleine, es wird aus dem Zugewinnausgleich rausgenommen und es ist deine. Das heißt, da wird nie wieder drüber gesprochen, es ist deine Altersvorsorge, bleibt bei dir. Und das macht es dann tatsächlich einfacher. Aber wir dürfen nicht vergessen, viele Frauen können sich es teilweise nicht leisten, ein Darlehen aufzunehmen, weil sie in Teilzeit arbeiten, weil sie zu wenig verdienen, weil sie in Elternzeit sind. Und dann brauchst du deinen Mann. Und dann braucht man das Gehalt des Mannes. Und dann ist es tatsächlich wichtig, ein Gespräch darüber zu führen, wie man das macht. Und ich bin dann trotzdem der Meinung, dass man allein im Grundbuch steht, aber dass der Mann für diesen Ausgleich die Unterschrift unter den Darlehensvertrag setzt.
Ja, das ist eigentlich ein gutes Modell, gell? Also wir kriegen ja auch immer wieder die Frage mit, wie können wir denn Elternzeitausgleich machen und so weiter. Das ist eine gute Variante. Da müssen wir
total.
Müssen wir immer sagen, ETF-Sparplan.
Genau, und Banken, das ist tatsächlich auch so, wenn Frauen kaufen, wollen sie fast immer, dass der Mann mit unterschreibt. Wenn Männer kaufen, meistens nicht. Das ist irrational, das versteht man nicht, aber es ist tatsächlich so. Daher muss man seinen Mann meistens oder so zumindest mal zum Gespräch dazu an den Tisch holen. Und ich finde es ein super Ausgleich.
Wunderbar. Also das... Ich mag so Ideen reinzukriegen, die ein bisschen weiter weg von der Konvention ist, wenn es nicht nur darum geht, okay, du bezahlst mir jetzt irgendwie 70 Euro im Monat auf mein Konto, sondern womit auch irgendwie ein Vermögen und ein langfristiges, nachhaltiges Vermögen geschafft wird. Das finde ich eine super Sache und eine super Herangehensweise. Was ich vorhin noch fragen wollte, und zwar, habt ihr für euch Regeln am Anfang festgelegt beim Investieren? Also bei uns war es zum Beispiel bei den Aktiensachen so, dass wir gesagt haben, wir investieren nur gemeinsam, wenn wir beide davon überzeugt sind, dass das passt und keiner von uns macht irgendwie was alleine in der Richtung. Und da haben wir irgendwie 3-4 Regeln, die wir hatten. Habt ihr sowas auch gehabt oder ist das bei Immobilien dadurch, dass es im Grundbuch steht, nochmal eine andere Geschichte?
Na, also bei den Sachen, die wir zusammen gemacht haben, natürlich. Also ich hätte keine Wohnung gekauft mit ihm zusammen, bei der ich nicht überzeugt gewesen wäre. Die Wohnung, die ich alleine gekauft habe, meistens habe ich meine Meinung eingeholt, aber ich habe tatsächlich auch welche gekauft, die er nicht so toll fand. Also tatsächlich klare Regeln hatten wir da nicht, aber wir haben viel drüber gesprochen. Also es war so, es wurde nichts gemacht, wo der andere nicht irgendwie involviert war. Ich überlege gerade, wir haben eine Wohnung, die hat mein Mann gekauft und da passiert gerade ohne Ende und ich denke mir so, wann genau wurde die gekauft? Da kann ich mich tatsächlich nicht so richtig und ich glaube, das war in so einer seiner Phasen, wo er so sehr schnell war und die habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich da Stopp geschrien hätte damals, aber die macht uns einfach gerade, also ihm in dem Fall, viel Ärger.
Und könntest du uns in so ein Gespräch mal ganz kurz mit hineinnehmen, weil das ist ja schon etwas, was gerade bei unserer Community immer wieder gefragt wird, wie spricht man denn überhaupt über Geld oder über Investitionen, wie kann man sich das denn so vorstellen? Sitzt ihr da am Tisch mit lauter Akten und einem Laptop und darüber gebrütet oder ist das eher beim Spaziergang? Also wie ist so euer Setting, wenn ihr darüber redet?
Also wir haben meistens kein jetzt sprechen wir darüber, sondern im Moment haben wir so oder so sehr wenig Zeit, über viele Dinge zu sprechen. Aber wir haben, also meistens war es abends auf der Couch, entweder hat beide Laptop noch dabei oder tatsächlich auch dann irgendwie die Pasta vor uns und das Glas Rotwein. Also meistens irgendwie in einem Essens-Setting oder einem auf der Couch-Sitz-Setting. Und man muss dazu sagen, dass wir in diesen finanziellen Gesprächen auch jetzt nicht das Paradebeispiel sind, dass das super läuft, denn wir haben ganz unterschiedliche, daraus also kann man vielleicht aber auch viel mitnehmen, ganz unterschiedliche Gefühlslagen zu Geld. Und wir sind da ganz unterschiedlich groß geworden, auch ob Geld gut ist oder Geld schlecht ist. Ich kriege zum Beispiel die Oberkrise, wenn eins meiner Kinder, beziehungsweise ich oder er einen Handschuh verliert. Wirklich, das ist für mich ganz schlimm. Wir müssen jetzt zurückgehen, wir müssen jetzt diesen Handschuh finden. Und mein Mann ist so, ey, jetzt ernsthaft, die 3 Kilometer zurücklaufen? Der Handschuh hat 2,50 € gekostet, den kaufen wir morgen neu. So, hat natürlich, also sind wir ganz ehrlich, auch viele ökologische und so Aspekte, die daran natürlich falsch sind. Aber wir haben da ein unterschiedliches Gefühl. Und er konnte das nie verstehen, dass es für mich, das ist, also fürchterlich ist, diesen Handschuh neu zu kaufen. Ich konnte nie verstehen, wie kann man so sein, einfach zu sagen, ach da, das ist das auch egal. Und auch für was wir, wo wir Geld sparen und wo wir Geld gerne ausgeben. Da haben wir, wir sind mittlerweile 17 Jahre zusammen, einfach, das ist nach wie vor ein Lernprozess bei uns beiden. Und in so einem Setting sitzen wir dann zusammen und einer fängt an und entweder erzählt er, ich habe hier was gefunden, willst mal kurz drüber gucken. Oder es passiert tatsächlich, du, ich habe das Gefühl, ich gehe jetzt irgendwie in 2 Wochen zum Notar, ich habe mir das alles angeschaut. Der hat das Kaufpreisangebot, über das wir gestern gesprochen haben, angenommen. Und dann erzähle ich noch mal kurz, was das für eine Wohnung ist. Und dann sagt er, ja, machen wir. Oder wenn es natürlich um gemeinsame Darlehen dann geht, dann ist es immer wichtig, kannst du mir noch mal die Unterlagen dafür rüberschicken. Ich habe deine Gehaltsabrechnung immer noch nicht. Wo ist unsere letzte Steuererklärung? Mein Teil habe ich. Wo ist dein Teil? Also da merkt man auch, ich bin deutlich organisierter in dem Bereich als mein Mann. Dafür hat er an anderen Stellen viel, viel größeren Überblick. Und wenn du den heute fragst, was eine Wohnung vor 8 Jahren, die er da gekauft hat, gekostet hat, wie der Mieter geheißen hat, was das für eine Miete war und welchen Zinssatz er bei welcher Bank abgeschlossen hat. Das kann der dir aus dem Stegreif sagen. Und ich brauche die große Excel-Tabelle.
Und investiert ihr in denselben Regionen oder in unterschiedlichen? Also ihr guckt euch da quasi dieselben Angebote an, auch so ein bisschen.
Total, wir haben gemeinsam angefangen in Berlin. Da hat er mich auch tatsächlich so ein bisschen mit zugebracht, einfach weil das war damals so das, wo man loslegte, alle sagten schon, es ist viel zu spät, aber also das war, wir waren eh immer schon eher in so sichereren Standorten und ich wollte immer da nochmal in einen anderen Standort, habe mich aber nicht so richtig getraut, wirklich alleine loszulegen. Dann haben wir irgendwann uns zusammen Leipzig angeguckt und festgestellt, das machen wir jetzt, also sind wir auch dann beide reingegangen, haben tatsächlich auch die, ich glaube, nee, er hat, glaube ich, in Leipzig eine alleine gekauft und danach haben wir auch erst nochmal zusammen gekauft, bevor ich dann alleine wieder losgelegt habe. Ja, also das ist tatsächlich regionenmäßig sehr ähnlich. Vor allen Dingen haben wir tatsächlich auch eine gemeinsame Investment GmbH, die geht natürlich in dieselben Regionen. Also da, um die kümmere ich mich, aber die Regionen sind dann natürlich dieselben.
Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu den 2, 3 Instagram-Fragen, die noch reinkamen. Eine war nämlich genau das, ob ihr privat oder du, ob du privat investierst oder über eine GmbH.
Ja, also beides. Ich habe viele Wohnungen im Privatvermögen. Ich habe weitere Wohnungen in 2 unterschiedlichen vermögensverwaltenden GmbHs. Die eine, da haben wir noch so einen Co-Investor mit drin. Und die andere ist eine Familien GmbH, die tatsächlich auch als kleiner Tipp, genutzt wurde, um mich für gewisse Zeiten und Gehaltseinbußen in der Elternzeit auszugleichen. Da gehört mir deutlich mehr von. Einfach um mich finanziell, ja, mit dem, was sich nach hinten raus potenziert, besser abzusichern. Also auch so, solche Konstruktionen, wir sind da teilweise echt sehr kreativ gewesen und wir haben uns da auch viel dran gestritten. Also man muss sagen, ich hatte immer das Problem, dass ich dachte, meine Care-Arbeit wird nicht gesehen zu Hause und sie wird nicht geldlich, ja, also Geld ist ja auch irgendeine Art von Wertschätzung und die fehlte total. Und auch da kann ich immer wieder nur zum Ehevertrag raten, seitdem wir den wieder neu aufgesetzt haben. Jetzt ist anerkannt, was ich tue. Wir haben mich finanziell genauso gestellt wie den, der nie aufgehört hat, zwischendurch zu arbeiten. Und das ist einfach, ja, es ist für die Beziehung total, also wirklich, es hat uns nur nach vorne gebracht.
Das sagen wir auch immer, dass so ein Ehevertrag total romantisch ist, weil es einen viel näher zusammenbringt, weil man über die Dinge gesprochen hat.
Ja, ja absolut.
Ja. Ja, und auch dieser Sorgenblock aus dem Kopf einfach verschwinden kann. Man weiß für sich, man ist abgesichert, sollte sonst was passieren. Und das beruhigt einfach total das eigene Gewissen und Nerven und Mental Load geht runter.
Ja, und es gibt einem, das sage ich auch immer wieder, also ist ja auch sowohl für mich als auch für meinen Mann ein schönes Gefühl, dass wir jeweils da sind, weil wir wollen und nicht, weil wir müssen. Und wenn wir eine Generation zurückgucken und man sich da unterhält, da sind es meistens die Frauen, die gegangen wären, wenn sie nicht gewusst hätten, dass sie danach ihren Lebensstandard nicht hätten halten können. Ja. Klar, Zugewinnausgleich hätte man gemacht, das ist alles super, aber ohne Einkommen, wenn man 18 Jahre sich um Kinder gekümmert hat, dann ist einfach das große Haus, was man gewöhnt war, nicht mehr da. Und also außer es ist schon voll abbezahlt. Und wenn man, möglicherweise muss man es aber auch verkaufen. Und wenn man sich aber abgesichert hat in beide Richtungen, dann ist es meine freie, unabhängige Entscheidung zu sagen, ich will hier sein. Ich muss hier nicht sein. Ich will hier sein. Und das ist ja, also romantischer geht's nicht, ehrlich gesagt.
Genau, genau. Unterschreiben wir zu 100%. Und vor allem bei so einer Trennung, gerade wenn das nicht geklärt ist, kann einfach unfassbar viel Geld verpulvert werden. Also wir haben es ja vorhin gehabt mit dem, man hat vor der Ehe eine Immobilie gekauft und hat dann geheiratet und dann trennt man sich und dann ist da irgendwie 80.000 Euro Gewinnzuwachs gewesen. Aber das muss auch erstmal ermittelt werden. Also das heißt, man muss jetzt erstmal gucken, meinetwegen, man ist 20 Jahre zusammen gewesen. Die Immobilie wurde vor 25 Jahren gekauft. Dann muss geguckt werden, was war die Immobilie denn vor 20 Jahren wert? Was ist die denn heute wert? Und das muss dann ein Sachverständiger machen, der natürlich dann auch wieder bezahlt werden will. Also das heißt, in diesem Prozess geht einfach unglaublich viel Geld ins System verloren, was nicht nötig wäre, wenn man das vorher einfach gescheit geregelt hätte.
Ja, und viele Beziehungen haben ja tatsächlich auch Kinder. Und das ist, glaube ich, der ganz, also es war, das war auch wirklich mit der größte Faktor. Ich habe immer gedacht, ich komme im Notfall klar. Auch wenn das kein schönes Gefühl ist zu wissen, dass ich so notfallmäßig klarkommen muss. Es fühlt sich besser an, wenn wir das besser regeln. Aber ich möchte, dass meine Kinder, eine derzeit absolut nicht zur Frage stehende Trennung, aber sollte es dazu kommen, sollen die im Mittelpunkt stehen. Und für die wird es eh schon schlimm genug. Und dann muss nicht Mama auch noch Geldsorgen haben und sich mit Papa darüber streiten, wer wie wo was macht. Also in dem Moment die Kinder in den Mittelgrund in den Mittelpunkt stellen und immer darüber nachdenken, solange man noch wirklich happy miteinander ist, kann man das viel besser, als wenn man sich am Ende trennt. Und ihr habt das gesehen, ich habe live zum Ehevertrag gemacht. Da kam die größte Rückmeldung von Menschen, die gerade, oder Frauen, die gerade eine Scheidungsvereinbarung unterschrieben haben. Ich, keine Ahnung, 40 Nachrichten bestimmt. Sagen alle, rückblickend wäre der Ehevertrag immer besser gewesen. Jetzt hat man so ein Streitgeschmäckler am Ende. Ansonsten hätte man sich einfach auseinandergerechnet und hätte gesagt, tolle Zeit gehabt, alles easy, wir mögen uns nicht mehr, Thema erledigt. Und jetzt ist es so ein ekliger, langer Prozess gewesen.
Ja, und man hat dann die schönen Jahre, die man ja in der Regel zusammen hatte, wie du gerade gesagt hast, mit so einem blöden Ende, gell?
Genau. Weil, so.
Ich mein, wir alle haben nur das eine Leben und dann ist es einfach schade, wenn man 10, 15, 20 Jahre dann immer sagen muss, oh, aber die sind blöd geendet und das war sowieso eine doofe Zeit und Zeitverschwendung mit dem.
Genau,
das will ja keiner. Also, ja, naja. Eine Frage, die hier noch kam, war, was hältst du eigentlich vom gekauften Eigenheim?
Also, ich lebe seit 2012 im gekauften Eigenheim. Nicht in demselben, aber tatsächlich, Eigenheim ist etwas sehr Emotionales. Wir Deutschen lieben das Eigenheim. Das Eigenheim muss das sein, in dem wir auch sterben, weswegen es manchmal sehr schwierig ist, das perfekte Eigenheim zu finden. Also, ich halte das Eigenheim auf jeden Fall gerne. Das kann auch eine sehr gute Investition sein, wenn man am richtigen Standort zur richtigen Zeit gekauft hat. Es sollte nie als Investition gesehen werden, denn es kostet einfach auch wahnsinnig viel Geld und bringt einem natürlich ersparte Miete, aber man muss auch viel reinstecken an vielen Stellen. Ich glaube, wir sollten viel früher anfangen, Eigenheime zu kaufen, wenn wir dazu Lust haben und das mögen. Wenn und es sich wirtschaftlich rechnet, und das ist in eurem Buch ja total super, super beschrieben, wie man Miete und Eigenheim irgendwie abwägt, was da wichtiger ist. Und wir sollten davon ablassen, immer zu denken, das muss für immer sein. Also Beispiel aus meinem Leben, wir haben dann seit 2012 im Eigenheim, stimmt auch gar nicht. Wir haben 2014 unser Eigenheim gekauft und haben es dann tatsächlich 3 Jahre später wieder verkauft. Sind nach Berlin gezogen, haben hier gekauft, haben hier letztes Jahr es wieder verkauft und warten jetzt darauf, das nächste zu kaufen, was wir noch nicht haben. Und wir kaufen immer das, was wir uns in der Zeit gerade leisten können, was zu unserem Leben passt. Wenn ich vor 2014 auf das gewartet hätte, was ich heute haben will, hätte ich es mir eh nicht kaufen können. Daher da ein bisschen mehr immer auf das Hier und Jetzt gucken und weniger auf das, was ist in 15 Jahren.
Ja, und auch einfach das mitnehmen, was man in der Zeit schon lernt.
Ja.
Also mit einer kleineren Wohnung anfangen zu lernen und das in der ersten Jahre des Berufseinstiegs schon zu haben, wo quasi ein unbefristeter Vertrag irgendwie reinkommt und dann damit schon mal das erste kleine Eigenheim zu kaufen und zu gucken, wie das funktioniert, dann lernt man auch schon wesentlich mehr dabei. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und was wir auch immer noch sagen beim Eigenheim ist, zu gucken, wie kann ich das Eigenheim denn weiterentwickeln? Also habe ich zum Beispiel irgendwie eine Einliegerwohnung drin? Kann ich das für meine Kinder weiterentwickeln? Also was sind so die Entwicklungschancen, die in diesem Gebäude dann drin sind, sodass vielleicht auch die Kreditrate überbrückt werden kann, wenn jetzt zum Beispiel Gehaltsausfälle sind.
Ja.
Also das heißt, wie kann ich aus dem Gebäude mehr Einnahmen generieren, sodass wir finanziell gegen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder andere Finanzausfälle auch abgesichert sind.
Dann denkst du beim Eigenheim tatsächlich schon wieder wie ein richtiger Investor. Und das ist natürlich großartig, weil dann hat das Eigenheim tatsächlich zwei Komponenten. Dann ist es schon eher als Investition zu sehen. Ja, das ist super. Ja.
Nur eine andere Frage, die tatsächlich auch mal immer wieder gestellt wird. Und zwar mit den Regionen, wo man jetzt investiert, inwiefern berücksichtigst du denn da zum Beispiel eine politische Agenda? Also in Berlin ist es ja durchaus so, dass die letzte und wahrscheinlich auch zukünftige Regierung das Thema ja immer wieder in den Vordergrund stellt. Es wird immer wieder über Enteignung gesprochen, was ja durchaus ein Risiko jetzt für ImmobilieninvestorInnen darstellt. Wie gehst du denn da für dich mit um?
Also ich habe tatsächlich, als hier die Lage mit dem Mietendeckel so ungewiss wurde, ich bin ja Juristin von Hause aus, das heißt, ich finde Rechtslagen, die für mich nicht klar sind, sehr unangenehm. Das war der Zeitpunkt, als wir in Berlin nicht mehr gekauft haben, sondern tatsächlich uns den zweiten Standort ganz konkret auch nur noch gesucht haben. Mittlerweile sind wir ein bisschen zurück in Berlin, aber das war auf jeden Fall ein Grund. Ich fand diese politische Situation für meine Mieterinnen und für mich unerträglich. Also es war überhaupt nicht mehr klar, was gilt nicht. Ich konnte auch nicht mehr so richtig in die Zukunft gucken, was passiert, wenn ich jetzt ein neues Objekt kaufe und dann fällt im Nachhinein heraus, dass der Mietvertrag so nicht stimmte, dann ist meine ganze Kalkulation durch. Also das fand ich ganz schlimm. Ich finde persönlich, dass Berlin in diesem gesamten Mietenmarkt viel mehr tun müsste. Ich finde, Berlin müsste sich viel mehr einmischen bei illegaler Airbnb-Vermietung, bei illegaler kurzfristiger Vermietung, bei unfassbar über dem Mietenspiegel liegenden Luxusvermietungen. Berlin müsste mehr bauen. Das ist das größte Problem. Also wir müssten nicht Symptombekämpfung, sondern Ursachenbekämpfung in Berlin machen. Das würde ich mir wünschen. Das sehe ich tatsächlich jetzt auch leider mit der neuen Regierung nicht. Das Enteignungsthema, muss ich sagen, das habe ich tatsächlich nie so richtig ernst genommen. Und zwar aus einem ganz tiefen Grundvertrauen in unseren Rechtsstaat. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist das falsch. Ich habe auch sicher, dass der Mietendeckel gekippt wird, einfach weil ich so ein ganz tiefes Vertrauen darin habe, dass dieses Land demokratisch Eigentum akzeptieren wird und vielleicht eine große Wohnungsbaugesellschaft enteignen, was ich rechtlich auch schwierig finde. Können wir vielleicht andere Wege finden, damit die nicht irgendwie allen Mist machen? Haben wir ja genug andere Mittel. Aber dass sie den Privat- oder auch uns mittelgroßen Investor sind wir ja tatsächlich nicht, ne? Also wir gehören ja schon eher noch zu den Kleinen, uns enteignet. Vielleicht ist es falsch, aber da habe ich tiefstes Vertrauen in dieses Rechtssystem, dass das nicht passieren wird. Und wenn es passiert, passiert es auf eine rechtlich zulässige Art und Weise, die mich ordentlich entschädigt. So, und es ist ja nicht die Lösung, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Die Lösung ist nicht, mir die Wohnung wegzunehmen. Das haben wir hier in Berlin gesehen. Wir haben gesehen, diese ganzen großen Wohnungsbaugesellschaften sind ja nur passiert, weil dann der Staat die Dinger wieder weiterverkauft hat. Ja, also da hoffe ich, werde ich nicht enttäuscht, aber ich starkes Vertrauen, dass das nicht passiert. Und vielleicht die nächsten Regierungen einfach nochmal schlaue Leute haben, die gute, praktikable Lösungen finden, die einfach dafür sorgen, dass die Gesetze, die es gibt, eingehalten werden. Das wäre ja schon viel wert.
Ja, da nützt dir vielleicht dein Juristinnen-Hintergrund auch, dass du da tiefer in dem ganzen Rechtssystem drin bist, gell? Und weißt, wie das alles läuft in der Hinsicht.
Wahrscheinlich Ja, tatsächlich, wahrscheinlich, aber ich, also tatsächlich, danach suche ich meine Sachen nicht aus, aber Berlin habe ich verlassen, als es hier ungemütlich wurde, beziehungsweise ungemütlich ist das falsche Wort, unsicher wurde für beide Seiten. Und ich weiß es von meinen Mietern und Mieterinnen, die fanden die Zeit auch nicht schön. Also die waren verunsichert, die haben viel mit dem Mieterschutzbund gesprochen, die haben viel mit mir gesprochen, einfach weil wir alle nicht so richtig wussten, was heißt das denn jetzt? Was heißt das, wenn ich jetzt nicht zahle, Frau Schormann? Und dann wird jetzt vom Gericht das Ganze gekippt und dann muss ich an einem Tag Ihnen alles zurückzahlen. Und wenn ich das dann nicht schaffe, können Sie mir dann außerordentlich kündigen? Ja, wahrscheinlich, aber weiß ich nicht. Also das sind ja auch, da sind auch auf die Mieter tatsächlich, die dadurch geschützt werden sollten, emotional große Themen ausgekippt worden, die einfach auch von denen teilweise nicht, ja, das war nicht gut.
Okay, dann wagen wir an dieser Stelle mal einen Blick in die Zukunft. Wie wird es in 2023 und darüber hinaus für dich und die Immobilien und eure weitere Reise da weitergehen?
Also, wir ziehen hoffentlich in 2023 endlich in unser neues Eigenheim, eine Wohnung in Berlin. Wir bleiben in Berlin wohnen. Wir werden ein bisschen das Gas rausnehmen, aber sicherlich ab 2024 wieder mehr in Immobilien investieren, wenn das Portfolio ein bisschen so umstrukturiert ist, dass die Bank mich wieder gut findet. Und dann im Immobilienmarkt, glaube ich, werden sich die Zinsen einpendeln. Irgendwo da, wo wir sind, ein bisschen hoch, ein bisschen niedriger. Das bleibt da jetzt erstmal. Es wird diesen krassen Preiseinbruch, von dem alle die ganze Zeit sprechen. Also ich habe auch nur keine Glaskugel, ne? Aber glaube ich, den wird es nicht geben. Jedenfalls nicht an den Standorten, an denen die Mehrheit der Menschen glaubt, noch leben zu wollen. Es wird noch ein paar Monate richtig gut Verhandlungsspielraum geben, weil viele VerkäuferInnen das noch nicht wissen und noch nicht, also die verkaufen noch aus Angst und lassen sich deshalb gut verhandeln. Das wird aber auch irgendwann aufhören. Und dann glaube ich, dass wir in 10 Jahren zurückgucken, genauso wie wir 2018 auf 2008 zurückgeguckt haben und denken, ja krass, das war irgendwie eine heftige Zeit, aber danach ist ja wieder weitergegangen. Und da vertraue ich tatsächlich auch drauf, dass Menschen irgendwo wohnen müssen und daher Immobilien nicht langfristig nach unten gehen, sondern langfristig irgendwie, egal in welcher Höhe, sicherlich nicht mehr in der Biege, wie es die letzten Jahre war, aber irgendwie weiter nach oben gehen.
Okay, und wenn unsere Hörerinnen jetzt total inspiriert sind von dir, wo finden sie dich? Wie können sie dir folgen? Und wenn noch irgendwelche Fragen auftauchen, sie dir auch stellen?
Also der einfachste Weg ist bei Instagram unter Project2_Treehouse, das andere war schon vergeben, mir zu folgen. Dort gibt es wirklich wahnsinnig viele kostenlose Tipps und Tricks. Da kann man mir auch unter den Beiträgen überall Fragen stellen. Das beantworte ich auch, solange es mir nicht durchgeht, fast immer noch persönlich. Dann gebe ich regelmäßig Workshops, den nächste Woche zum Thema Suche und Strategie. Kann ich, also nächste Woche heißt dann diese Woche, wenn es am Montag ausgestrahlt wird, kann ich eigentlich bei dem Zinsmenü noch kaufen und wo finde ich noch gute Objekte? Wird so ein bisschen der Fokus da drin sein. Und ja, tatsächlich in ein 1-1-Beratung, die ich anbiete, wenn jemand sagt, so jetzt brauche ich aber jemanden, der das mit mir ganz intensiv macht, da kann man sich einfach bei mir per DM bei Instagram oder per E-Mail melden. Genau.
Cool, vielen Dank. Maike, hast du noch eine abschließende Frage, die du stellen möchtest? Oder ist alles beantwortet?
Nein, es ist alles beantwortet. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch mit sehr, sehr vielen Insights. Und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn dich das Thema mehr interessiert, dann laden wir dich ein, dich darüber natürlich zu informieren. Das kannst du sehr gerne bei Intra machen. Und dann für dich natürlich persönlich abwägen, ist das ein Risiko, was du gerne eingehen möchtest, wo du mehr darüber erfahren willst und dann gegebenenfalls deine Reise startest oder dich für etwas anderes entscheidest. Das liegt ganz bei dir. Indra, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns hier zu Gast warst und all den Fragen eine sehr ausführliche Antwort gegeben hast. Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch, das hat mega viel Spaß gemacht.